Was wäre, wenn wir ihnen sagen, dass sie in diesem Moment Kunst sind?
Mhm.
Nicht, dass sie Kunst schaffen oder betrachten oder kaufen. Nein, dass sie einfach so, wie sie hier zuhören, selbst das Kunstwerk sind.
Genau.
Das ist die zentrale, ja, fast schwindelerregende Idee unserer heutigen Auseinandersetzung. Ein Gedanke von Josef Beuys. Er hat in einem ORF-Talk, ich glaube 1983 war das, einen Satz gesagt, der bis heute nachhallt. Und der könnte also wirklich das Fundament der Kunstwelt erschüttern.
Absolut.
Er sagte, ich selbst bin in diesem Augenblick das Kunstwerk. Das heißt, es soll doch dahin kommen, dass der Mensch selbst das Kunstwerk wird.
Genau. Und dieser eine Satz ist so viel mehr als nur eine provokante Phrase. Er ist eigentlich der Schlüssel zu einem radikal anderen Verständnis von Kunst und auch von Gesellschaft.
Mhm.
Wir wollen heute gemeinsam mit Ihnen mal schauen, was Beuys wirklich damit meinte. Wir gucken uns an, warum diese Idee so, ja, revolutionär war. Warum er selbst später darüber fast beharrlich schwieg. Und, was vielleicht am spannendsten ist, wie dieser Gedanke heute von anderen weitergelebt, ja sogar radikalisiert wird.
Und die Grundlage dafür sind ja Auszüge aus einer Analyse, die wir hier vorliegen haben.
Richtig, mit dem Titel Beuys, Mensch als Kunst und soziale Plastik.
Packen wir es also an. Die erste Frage, die sich mir da sofort aufdrängt, ist, kann das wirklich jeder sein?
Ja.
Also, die Ingenieurin am Reißbrett, der Landwirt auf dem Traktor, die Pflegekraft am Krankenbett. Einfach so, durch ihre pure Existenz, ohne je einen Pinsel in der Hand gehabt zu haben.
Ja, das wäre eine Sensation.
Eine Revolution.
Es wäre eine Revolution und Beuys meinte das auch genauso. Aber um die Wucht dieser Aussage wirklich zu verstehen, müssen wir sie historisch einordnen.
Okay.
Die Idee, dass ein Mensch Kunst sein kann, die kam ja nicht aus dem Nichts. Es gab da wichtige Vorläufer, die sozusagen den Boden bereitet haben.
Wen zum Beispiel? Wer war das?
Also, da war in den 1960ern zum Beispiel der Fluxuskünstler Ben Vautier.
Mhm.
Sein Motto war im Grunde, alles, was ich signiere, ist Kunst. Und in dieser Logik hat er dann eben alles Mögliche signiert.
Auch sich selbst?
Auch sich selbst. Er hat sich quasi sein eigenes Label aufgedrückt. Dann gab es Tim Ulrichs, der sich schon 1961 sehr bewusst, sehr offiziell zum ersten lebenden Kunstwerk deklariert hat.
Das war eine proklamierte künstlerische Handlung.
Moment mal, da muss ich kurz einhaken. Das klingt für mich aber immer noch nach einer klassischen Künstlergeste.
Ja, das sind Künstler, die innerhalb des etablierten Kunstsystems agieren. Sie sagen, ich bin Kunst, als eine Art Performance, als eine Aussage über Kunst.
Mhm.
Beuys' Idee, dass die Landwirtin per se Kunst ist, die scheint mir da doch von einer ganz anderen, viel universelleren Qualität zu sein, oder?
Absolut. Das ist eine entscheidende Unterscheidung. Sie legen den Finger genau auf den Punkt.
Ja.
Bei Vautier oder Ulrichs und übrigens auch bei Gilbert und George, die ja ab 1971 mit ihrer Singing Sculpture zu permanenten Living Sculptures wurden,
richtig,
ist es immer noch der Künstler, der eine Handlung vollzieht und sich selbst in den Kunstkontext stellt. Wolf Fostel hat das ja auf diese griffige Formel gebracht. Kunst ist Leben, Leben ist Kunst.
Aber das ist auch noch eine Gleichung mit zwei Seiten.
Genau.
Und Beuys löscht quasi eine Seite dieser Gleichung. Es geht nicht mehr um Mensch plus Werk gleich Kunst oder Künstlerleben gleich Kunst.
Nein.
Sondern um diese radikale Reduktion auf Mensch gleich Kunst.
Genau.
Ohne Bedingungen, ohne künstlerische Vorleistung. Einfach so.
Genau das ist der Kern der Revolution. Beuys hebt die Bedingung auf. Aber um zu verstehen, wie er das meint, müssen wir sein zentrales Konzept beleuchten, die soziale Plastik.
Okay.
Für ihn waren ja nicht nur Materialien wie Filz, Fett oder Bronze formbar.
Richtig.
Für ihn waren auch unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Handlungen eine Art von Plastik, ein formbares Material. Und mit diesem Material gestaltet jeder Mensch ununterbrochen die Gesellschaft mit.
Jeder ist also ein Künstler?
Jeder von uns ist ein Künstler, der an dieser riesigen, unsichtbaren gesellschaftlichen Skulptur mitarbeitet.
Okay, das Konzept der sozialen Plastik kenne ich. Die Gesellschaft als große Skulptur, an der wir alle mitformen. Aber was bin ich denn dann als Individuum in diesem Prozess?
Ja?
Nur ein winziges Körnchen im Tonklumpen oder ein kleiner Teil des Meißels? Das klingt so, als würde ich im großen Ganzen untergehen.
Im Gegenteil. Sie sind der Ausgangspunkt von allem. Und hier kommt der zweite, oft übersehene Begriff ins Spiel, den die Analyse als logische Konsequenz beschreibt. Die private Plastik.
Die private Plastik?
Genau. Bevor Sie an der sozialen Plastik mitwirken können, formen Sie Ihre eigene private Plastik. Das ist der entscheidende Gedanke. Um es mal auf den Punkt zu bringen, die Revolution beginnt nicht auf der Straße, sondern in Ihrem Kopf.
Das heißt, mein innerer Monolog, die Art, wie ich über ein Problem nachdenke, wie ich eine Entscheidung abwäge, das ist bereits ein bildhauerischer Akt? Ich forme meine eigene Gedankenwelt?
Exakt. Sie formen Ihre Gedanken, Ihre Werte, Ihre Persönlichkeit. Das ist die Private Plastic. Und dieser geformte Geist, diese innere Skulptur, kann gar nicht anders, als nach außen zu wirken. Sie strahlt in jedes Gespräch, in jede Entscheidung, in jeder Handlung aus und formt so unweigerlich die soziale Plastik mit. Es beginnt im Inneren.
Mhm.
Was hier so faszinierend ist, ist die Radikalität dieser Konsequenz. Der Künstler Joplin, der diese Ideen heute weiterdenkt, wird in der Analyse mit einem sehr provokanten Satz zitiert.
Ja.
Der Mensch kann sich weigern, Kunst zu sein oder die Fragestellung danach ignorieren. Der Mensch kann nicht nicht Kunst sein.
Wow, das ist eine Ansage. Es ist also keine Option mehr, sondern ein unveränderlicher Zustand.
Genau.
Ich kann mich nicht entscheiden, keine Kunst zu sein, genauso wenig wie ich mich entscheiden kann, nicht zu atmen oder keine Schwerkraft zu spüren.
Richtig.
Das ist eine bahnbrechende Neuerung. Das geht weit über das hinaus, was Fortier oder Gilbert und George je meinten.
Es ist eine ontologische Aussage. Eine Aussage über das Sein selbst.
Aber das wirft für mich die größte und drängendste Frage in diesem ganzen Komplex auf.
Mhm.
Wenn diese Idee so fundamental war, so revolutionär, das absolute Zentrum seines Denkens, warum um alles in der Welt hat Beuys selbst in seinen letzten Lebensjahren nicht mehr öffentlich darüber gesprochen?
Ja.
Warum hat er diese Theorie nicht verteidigt, ausgebaut, in die Welt getragen? Er war doch sonst nicht gerade als schüchtern bekannt. Sein Schweigen darüber ist fast ohrenbetäubend.
Das ist in der Tat das große Mysterium. Und die Analyse in unseren Quellen, die liefert dazu mehrere sich ergänzende Erklärungsansätze.
Okay.
Der erste ist der pragmatischste. Beuys Gesundheit. Man darf nicht vergessen, dass er in seinen letzten Jahren stark von seiner Krankheit gezeichnet war.
Diabetes und Schlaganfälle, ja?
Genau. Er litt an Diabetes, hatte mehrere Schlaganfälle hinter sich. Es ist gut möglich, dass ihm schlicht die körperliche und mentale Energie fehlte, um eine so komplexe und potenziell kontroverse Debatte anzustoßen und durchzufechten.
Das ist nachvollziehbar. Aber ist das nicht ein wenig zu einfach? Große Denker haben oft trotz schwerster Krankheiten bis zum letzten Atemzug für ihre zentralen Ideen gekämpft.
Stimmt.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Beuys, der Kämpfer, sich davon hätte abhalten lassen, wenn es ihm wirklich das Wichtigste gewesen wäre. Steckt da nicht mehr dahinter?
Sie haben recht, es ist wahrscheinlich nur ein Teil der Wahrheit. Der zweite Grund, der in den Quellen genannt wird, liegt tiefer in seinem Selbstverständnis als Künstler.
Aha.
Beuys hat es immer bevorzugt, durch seine Kunst zu sprechen, nicht über sie. Er sah Kunst als einen primären Akt der Kommunikation, der im besten Fall ohne erklärende Worte auskommt.
Okay.
Man könnte also argumentieren, dass er die Theorie Mensch ist Kunst längst durch sein gesamtes Sein umgesetzt hatte. Seine Aktionen, seine Lehrtätigkeit, seine politische Arbeit.
Das alles war die gelebte Theorie.
Genau. Die Kunst war die Theorie in Aktion. Er musste nicht darüber reden, weil er es war.
Die Tat war also wichtiger als das Wort. Das leuchtet ein. Aber birgt das nicht auch die immense Gefahr, missverstanden zu werden?
Doch, natürlich.
Wenn eine so radikale Theorie nicht klar ausformuliert und verteidigt wird, kann sie doch verwässern, beliebig werden oder einfach in Vergessenheit geraten.
Genau diese Gefahr hat er vielleicht in Kauf genommen. Und das führt uns zum dritten und vielleicht wichtigsten Grund für sein Schweigen.
Und der wäre?
Die Idee sollte gelebt und nicht zerredet werden. Sein Ziel war größer als eine akademische Debatte in Kunstzeitschriften.
Er wollte die Praxis?
Er wollte, dass die Menschen diesen Gedanken selbst erfahren und in ihrem Alltag umsetzen. Sein Schweigen könnte man also als einen stillen, aber umso eindringlicheren Aufruf verstehen. Redet nicht drüber, seid es einfach. Werdet selbst aktiv. Der Ball liegt jetzt bei euch.
Hier wird es wirklich interessant. Denn das passt perfekt zu einem Zitat von Beuys aus den Unterlagen. Es beleuchtet seine Haltung zur etablierten Kunstwelt.
Ja.
Er sagt da, und das klingt ziemlich verbittert, die meisten Künstler wollen nicht um ein neues Verständnis von Kunst kämpfen. Es gibt keine neuen Theorien unter Künstlern, ganz zu schweigen von den Galerien. Die kümmern sich nur ums Geschäft.
Puh.
Das klingt für mich nach einer tiefen Enttäuschung, fast schon nach Resignation.
Ein sehr wichtiger Punkt. Dieses Zitat ist der Schlüssel. Wir müssen uns die Zeit vergegenwärtigen. Die frühen 80er Jahre.
Die jungen Wilden.
Genau, das war die Zeit der jungen Wilden, des Neo-Expressionismus, ein riesiger Boom auf dem Kunstmarkt. Riesige expressive Gemälde wurden für Unsummen verkauft. Es war eine sehr materialistische, marktgetriebene Zeit.
Mhm.
Und in diesem Klima kommt Beuys mit einer Idee, die sich überhaupt nicht verkaufen lässt.
Ja, klar.
Die Idee, dass jeder Mensch Kunst ist, ist das genaue Gegenteil von exklusiver, teurer Leinwandkunst.
Er wollte das System revolutionieren, aber das System war gerade dabei, eine riesige Party zu feiern und hat ihn quasi nicht gehört.
Exakt.
Sein Schweigen war dann vielleicht auch ein Akt des Protestes. Eine Art stille Verweigerung, Perlen vor die Säue zu werfen, in einem Kunstbetrieb, den er für oberflächlich und rein kommerziell hielt.
Genau. Er zog sich aus der Debatte zurück, weil er vielleicht erkannte, dass der kommerzialisierte Kunstmarkt für eine so fundamentale Idee gar nicht der richtige Ort, also nicht empfänglich war.
Tja, und was ist dann aus der Idee geworden, wenn Beuys geschwiegen hat und die Kunstwelt sich lieber um Auktionsrekorde gekümmert hat? Ist die Revolution dann einfach ausgefallen, im Sande verlaufen?
Nicht ganz. Und hier wird die Geschichte wirklich spannend, weil sie in unsere Gegenwart führt.
Ah.
Die Idee wurde von anderen aufgegriffen und weiterentwickelt. Unsere Quellen nennen hier ganz explizit die Joplin Factory, ein Künstlerkollektiv.
Mhm.
Die verstehen sich selbst als Beuys-Vertreter in unserer Zeit. Sie haben den Faden genau an dieser entscheidenden, aber von Beuys nicht mehr weiterverfolgten Stelle wieder aufgenommen.
Okay.
Und sie führen dabei einen entscheidenden Unterschied ein, eine Radikalisierung, wenn man so will.
Inwiefern?
Die Analyse legt nahe, dass Beuys und die anderen Vorläufer vermutlich immer noch die Handlungen, die Haltung oder das kreative Potenzial eines Menschen als Kunst im Blick hatten. Man war Kunst, weil man etwas tat.
Oder eine bestimmte künstlerische Haltung einnahm.
Genau. Die Joplin Factory hingegen fokussiert sich kompromisslos auf den Mensch an sich. Die reine, bedingungslose Existenz.
Okay. Das ist theoretisch klar, aber wie übersetzt man eine so unglaublich abstrakte Idee in konkrete Kunst? Das eine ist ja die philosophische Behauptung.
Das andere die künstlerische Praxis.
Richtig. Wie machen die das?
Sie tun es mit einem ebenso einfachen wie genialen Konzept, das sie Guerilla-Vernissage nennen.
Guerilla-Vernissage.
Genau. Zum Beispiel während der Documenta in Kassel, einer der größten Kunstausstellungen der Welt. Die Idee ist simpel und knüpft direkt an Beuys an. Sie sind Kunst.
Okay.
Und weil sie Kunst sind, brauchen sie keine Einladung eines Kurators, um ausgestellt zu werden. Sie können sich selbst ausstellen. Sie gehen zu Documenta, nicht als Besucher, sondern als Exponat.
Das ist ja fast schon eine subversive Aktion. Man geht also dorthin und deklariert sich selbst zum Teil der Ausstellung.
Ja.
Unterwandert das nicht den ganzen kuratorischen Anspruch, die Idee, dass Experten Kunst auswählen?
Genau das ist der Punkt. Es ist eine demokratische Intervention. Es stellt die Machtfrage. Wer entscheidet, was Kunst ist? Der Kurator? Der Markt? Oder jeder Einzelne für sich selbst?
Mhm.
Die Guerilla-Vernissage ist die praktische Umsetzung der Idee, dass jeder Mensch ein Kunstwerk ist. Sie bricht die Mauern des Museums von innen auf.
Das ist konsequent. Aber was entsteht daraus? Stellt man sich dann einfach nur hin? Welche konkreten Kunstformen entwickeln Sie, um diese Idee greifbar zu machen?
Die Joplin Factory arbeitet mit sogenannten Memoto Multiples.
Also Erinnerungsstücken.
Genau, die diese Idee verkörpern. Und die Palette ist dabei sehr breit und bewusst provokant. Nehmen wir zum Beispiel die Salmon Art.
Lachskunst.
Ja, und das ist nicht nur ein Name. Joplin verwendet hier echten, vergänglichen Lachs als Metapher für den menschlichen Lebenszyklus.
Okay.
Es ist Kunst, die im wahrsten Sinne des Wortes lebt und stirbt. Sie riecht, sie verändert sich, sie vergeht und wirft uns so brutal auf unsere eigene Körperlichkeit und Endlichkeit zurück.
Wow, Moment mal. Und dann gibt es ja noch die Flesh Art. Das sind Shirts, aber in den Quellen ist auch von Fleischkleidern die Rede.
Richtig.
Das klingt jetzt erstmal nach Lady Gaga, nach einem Schockeffekt. Was genau soll das denn mit der tiefgründigen Idee von Beuys zu tun haben?
Die Provokation ist hier ein bewusstes Werkzeug, um einen philosophischen Punkt zu machen.
Aha.
Die Theorie dahinter, so beschreiben es die Quellen, ist: die Gegenwart des toten Fleisches, sei es auf einem Shirt oder als Kleid, macht die Gegenwart unseres eigenen, lebendigen Fleisches erst richtig sichtbar und bewusst.
Verstehe.
Wir sehen das tote Material und werden uns unserer eigenen, lebendigen, warmen Körperlichkeit bewusst, die ja das eigentliche Kunstwerk sein soll. Es ist ein sehr direkter, fast brutaler Verweis darauf, dass wir Materie sind. Lebendige Skulpturen aus Fleisch und Blut.
Verstehe. Der Schock dient also dazu, eine tiefere Ebene der Wahrnehmung freizulegen. Und daneben gibt es ja auch die Ad-Books, also Bücher. Das klingt nach einem eher intellektuellen Ansatz.
Genau. Die Ad-Books sind das nachdenkliche Gegenstück. Sie fassen die Theorie zusammen und laden zur Auseinandersetzung ein. Das Kollektiv nennt diesen synkretistischen Ansatz, also die Verschmelzung all dieser verschiedenen Ideen und Formen, diskursive Kunst.
Diskursive Kunst.
Das ist ein wichtiger Begriff, weil er den demokratischen Kern betont. Die Entscheidung darüber, was oder wer Kunst ist, wird hier explizit mit einer politischen Wahl verglichen.
Ah.
Jeder Mensch hat die Möglichkeit und das Recht, für sich selbst diese Entscheidung zu treffen. Eine freie Selbstbestimmung, die weit über die Kunst hinaus in den Bereich des Politischen reicht.
Das wirft eine letzte, fast schon metaphysische Frage auf. Die Joplin Factory stellt, so heißt es in den Quellen, Beuys posthum auf der Documenta aus.
Ja.
Wie soll das denn gehen? Wie kann Beuys dort präsent sein, wenn er doch längst tot ist?
Das Rätsel löst sich durch die bestechende Logik der Theorie selbst.
Okay.
Wenn der Satz Mensch gleich Kunst gilt, dann muss auch seine Umkehrung gelten. Kunst gleich Mensch.
Ah, okay.
Beuys muss nicht physisch anwesend sein. Sein Geist, seine Ideen, sein Werk, seine Kunst, die ja untrennbar mit seiner Person verbunden ist, nehmen an seiner Stadt teil.
Sein erweiterter Kunstbegriff wird also noch einmal erweitert.
Genau. Er ist als reine Kunst anwesend. Sein Werk wird zu seinem Avatar, wenn man so will.
Wir sind also eine weite Reise gegangen. Von Beuys radikalem Zitat aus dem Jahr 1983 über die komplexen Gründe für sein späteres Schweigen, bis hin zu einer modernen Guerillakunst, die Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, ganz direkt auffordert, sich selbst als Kunstwerk zu begreifen und auszustellen.
Der eigentliche Clou an der Sache ist aber der Kerngedanke, der alles verbindet. Kunst muss nicht im Museum stattfinden. Sie ist kein elitäres Produkt für eine kleine, kaufkräftige Schicht.
Nein.
Der Ausgangspunkt für jede Veränderung ist die Private Plastik. Also die bewusste Formung ihres eigenen Geistes, die dadurch beginnt, dass sie sich selbst als Kunstwerk anerkennen.
Mhm.
Und dieser scheinbar kleine, rein persönliche Akt hat das Potenzial, die Welt zu verändern, weil er unweigerlich und unaufhaltsam auf die soziale Plastik ausstrahlt.
Und mit diesem Gedanken möchten wir diese Auseinandersetzung beenden. Es ist ein letzter provokativer Gedanke für Sie, der direkt aus unserer Quelle stammt.
Ja.
Vielleicht sehen Sie also morgen, wenn Sie aufstehen und ins Badezimmer gehen, eine andere Person in Ihrem Spiegel. Versuchen Sie es doch einmal. Was passiert, wenn Sie die Person, die Ihnen da entgegenblickt, für einen Moment nicht nur als sich selbst, sondern als ein lebendiges, atmendes, sich ständig veränderndes Kunstwerk betrachten?